Wir nähern uns mit vehementen Schritten dem Ende des Kirchenjahres. Nächste Woche ist bereits Toten- bzw. Ewigkeitssonntag. Mehr Ende geht nicht. Und dann ist schon wieder erster Advent und das Kirchenjahr beginnt von neuem. Ja, was kommt am Ende? Jahresabschlüsse in diesem Leben und finale Abrechnung am Ende des Lebens. Die Bibel nennt das das letzte Gericht und der Wochenspruch, der diese Woche über dieser Woche steht, erinnert uns daran, dass unser Leben nicht etwa ein großer Kreislauf ist, also ein Karussell auf dem Jahrmarkt des Lebens, wo es dann auch immer wieder von vorne beginnt, sondern ja, eine ernsthaft zu gestaltende Reise, die ein Ziel hat und wo irgendwann auch die Frage gestellt wird, naja, Ziel erreicht. Der Wochenspruch heißt, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Ja, ich habe uns einen Text vom Propheten Jeremia mitgebracht und ich lese uns aus der Bibel, aus dem 8. Kapitel ein Wort, das Gott durch Jeremia spricht. Und da heißt es, so spricht der Herr, wo ist jemand, wenn er fällt, der nicht gern wieder aufstünde? Wo ist jemand, wenn er irre geht, der nicht gern wieder zurechtkäme? Warum will denn dies Volk zu Jerusalem irre gehen für und für, also immer wieder? Sie halten so fest am falschen Gottesdienst, dass sie nicht umkehren wollen. Ich sehe und höre, dass sie nicht die Wahrheit reden. Es gibt niemand, dem seine Bosheit leid wäre und er spräche, was habe ich doch getan? Sie laufen alle ihren Lauf wie ein Hengst, der in der Schlacht dahinstürmt. Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit. Turteltaube, Kranich und Schwalbe halten die Zeit ein, in der sie wiederkommen sollen. Aber mein Volk will das Recht des Herrn nicht wissen. Wie könnt ihr sagen, wir sind weise und haben das Gesetz des Herrn bei uns? Ist doch lauter Lüge, was die Schreiber daraus machen. Die Weisen müssen zu Schanden erschreckt und gefangen werden, denn was können sie Weises lehren, wenn sie des Herrn Wort verwerfen? Ja, man möchte fast sagen, die Welt ist schlecht, hört man ja oft. Und man sieht dann das allgemeine Kopfnicken dazu, jawohl, so ist es, alle seufzen. Und man ist froh, dass das endlich mal so klar gesagt wurde. Die Welt ist schlecht. Die Welt, naja, und du, der du das sagst, welche Rolle spielst du in dieser Welt? Gehörst du etwa nicht dazu? Bist du etwa nicht von dieser Welt? Naja, jetzt könnte man hergehen und sagen, aber schau doch, hier steht's doch schwarz auf weiß, Gott sagt es selber in aller Ausführlichkeit, die Welt ist schlecht. Die Menschen machen alles verkehrt. Es kann hilfreich sein, sich klarzumachen und im Theologiestudium denkt man darüber ein bisschen länger nach, dass es bei manchen Sätzen nicht ganz unwichtig ist, wer sie spricht. Ja, dass davon sogar die Wahrheit des Satzes als solche betroffen sein kann. Wenn ein Forscher beispielsweise am Ende seines Lebens über die Begrenztheit menschlicher Erkenntnis nachdenkt und dann mit den Worten endet, wir können nichts wissen. Und wenn er das so beurteilt, dann ist das was ganz anderes, als wenn unser Sprössling, kaum größer als seine eigene Schultüte, solche Worte von sich gibt, um sich möglicherweise seinen Schulaufgaben zu entziehen. Und ich muss bekennen, ich war auch reichlich erstaunt, als neulich mein Jüngster beim Frühstück, als nicht das erhoffte Frühstücksei am Tisch stand, zu meiner Frau sagte, Mama, was ist denn das für eine Einstellung? Ja, also über Gottes Gericht sprechen heißt zuerst von sich selber sprechen. Ich weise hier an dieser Stelle auf den Zusammenhang zwischen Redner und Rede hin, weil es gerade auch beim Gebrauch von Bibelstellen die Gefahr gibt, dass wir Gottes Wort in einer Weise gebrauchen, dass uns der eigene Standort in der Sache nicht mehr so ganz klar ist. Also wenn es hier um Gottes Gerichtsrede und auch um den Horizont des Weltgerichts geht, dann muss uns eins stets klar bleiben, wir selbst stehen unter diesem Gericht. Wir selbst sind Teil der Welt und wir müssen uns alle für unsere Taten verantworten vor dem Richterstuhl Christi, wie es in unserem Wochenspruch heißt. Und das ist schon eine kuriose Verkehrung, dass man Leute zuweilen mit einer erstaunlichen Vehemenz den großen Hammer des Weltgerichts über die Menschheit schwingen hört, ohne dass man sich im Mindesten darüber im Klaren ist, dass man ja selbst einer von ihnen ist. Gott dagegen, der ja nun wirklich allen Grund hätte, sich von allen unbegreiflichen menschlichen Taten und Untaten zu distanzieren, der spricht hier kaum drohend, eher so, wenn ich den Text richtig deute, mit einem Kopfschütteln und dabei eigentlich ganz zugewandt. Ihr Menschen, ich würde euch ja gern verstehen, aber ihr benehmt euch echt sonderbar. Und wenn wir es nicht vom Neuen Testament mit solcher Deutlichkeit durch Jesus gepredigt bekommen hätten, dann würden wir es hier spätestens ahnen. Gott ist wie ein Vater, der das Gute für den Menschen will, der wartet nicht darauf, dass er endlich den Schalter umlegen kann und damit dann Pech und Schwefel auf die Menschen herunterkübelt. Er will sie vielmehr für sich gewinnen. Er will, dass unser Leben gelingt. Und er guckt so, wie wir als Eltern, was weiß ich, bei unseren Kindern zugucken, wenn sie das erste Mal auf den Fußballplatz gehen und hoffen, dass sie irgendwie mit allen Knochen wieder zurückkommen und dass es ihnen Spaß macht und dass sie Fortschritte machen. Also Gott geht uns nach. Ja, und er fragt, sollte man nicht meinen, dass einer, der hinfällt, sofort wieder aufsteht? Also wie kann jemand ein Interesse daran haben, so abzustürzen und dann auch noch dort liegen zu bleiben? Man fühlt sich so ein bisschen erinnert an so manche Suchtproblematik, wie wir sie vielleicht auch im eigenen Bekanntenkreis kennen, eventuell sogar von zu Hause. Kommt man in irgendeine Wohnung und ist sofort umgeben von diesem eigentümlichen Geruch. Und da stehen überall Bier und Wein und Schnapsflaschen. Und man sieht jemanden ungekämmt und ziemlich verlottert vor dem Fernseher sitzen. Und jeder versucht, den Alkoholiker dazu zu bewegen, aus dieser Situation herauszutreten, was er ja eigentlich selber möchte. Nicht? Das scheitert. Der will gar nicht. Oder zumindest will er nicht so stark, dass er selber einen Antrieb entwickelt, Verantwortung übernimmt und dann eben diese nötigen Schritte tut. Ich habe kein Problem mit Alkohol, ohne ist schwierig, ja. Mit ist alles in Ordnung. Ja, man macht Witze drüber und dann sagt man, ja komm, ich zwitscher mir hin und wieder ein, aber Alkoholiker bin ich ja nicht, so schlimm ist es ja nun nicht. Und man selbst steht dann da und denkt sich, na Mensch, ist die Unerträglichkeit der Situation nicht schlimm genug, dass du nun endlich aktiv wirst? Wie tief willst du eigentlich noch fallen, damit du endlich aufstehst und dann deine Situation grundlegend änderst? So fragt Gott hier auch, verzweifelt werbend um sein Volk. Wie lange wollt ihr noch so weitermachen? Wie tief wollt ihr den Karren noch in den Dreck fahren, bis ihr endlich merkt, dass es nur in umgekehrter Richtung noch weitergeht, dass eine 180-Grad-Wende nötig ist, wenn man hier noch irgendwas retten will? Gott weiß um die Mechanismen von Sünde und Schuld, wo man diese Kette nicht aufbricht, da zieht sie einen unausweichlich immer tiefer hinab. Da besteht ein regelrechter Zwang zum Weitersündigen, der sich aus der inneren Folgerichtigkeit von Sünde ergibt. Mit jeder weiteren wird die Kraft zur Umkehr geringer, wie mit jeder Niederlage auch die Kampfeskraft abnimmt. So wie beim winterlichen Starten des Wagens mit einer schwachen Batterie. Du hörst das Anlassergeräusch. Schon mal gehört? Dann weiß man, noch mal warten, du hast noch einen Versuch. Und wenn es der nicht ist, dann ist es der ADAC oder sonst irgendwie. Ja? Wenn der misslingt, dann wird dieses Auto nirgendwo mehr hinfahren. Und weil wir mit der Sünde immer schon auf der schiefen Ebene sind, weil wir nicht etwa immer wieder bei Null anfangen, sondern solange wir diese Abwärtsbewegung nicht stoppen, immer mehr an Niveau verlieren in jeder Hinsicht. Darum heißt es auch bei Gott nie, wenn du irgendwann mal Zeit hast, dann denk über deine Sünde nach und wenn es dir nichts ausmacht, dann kehr mal um. Nein, sondern es ist immer ein dringlicher Ruf, weil die Sache drängt, weil sie den Bach runterzugehen droht. Warum heißt es dann eben heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließet eure Herzen nicht. Jetzt ist die Zeit des Heils. Das sind immer solche, das ist immer wichtig, ja, immer heute, immer jetzt. Gott sagt das nicht, weil er übergriffig ist oder ungeduldig, sondern weil er weiß, es ist dringend. Ja? Feuerwehr kommt auch nicht morgen, die kommt sofort. Und diese Kluft zwischen Gott und Mensch, die wird mit jeder auf sich geladenen Schuld immer größer. Ja, es setzt so etwas wie einen Gewöhnungseffekt ein und dann nimmt die Empfindsamkeit für Gottes Rufen immer mehr ab. Schließlich verhält es sich dann entsprechend unserem Predigttext wie bei einem in den Kampf stürmenden Pferd. Da helfen keine leisen und lauten Anreden mehr, da hilft auch keine Peitsche, keine Sporen mehr. Da ist überhaupt kein Kontakt mehr zwischen Reiter und Pferd. Da weiß man sprichwörtlich nicht mehr, wovon das Pferd geritten wird. Gott kennt den Zwang zur Sünde, er weiß, in was für Situationen wir uns reingeritten haben. Er kennt die inneren Gesetzmäßigkeiten dieses Soges, der zum Weitermachen zwingt und diesen Zwang zur Selbstzerstörung. Wir kennen das alle im Kleinen aus unserem persönlichen Leben, wo wir auch im großen Maßstab täglich mit Illustrationen versorgt werden. Ich erinnere so an das Wettrüsten der 80er Jahre, dieser irrwitzige, misstrauische Zwang zum Mithalten, um nicht durch die Gegenseite im Kalten Krieg erpressbar zu sein. Oder der Wettlauf um auf dem Rohstoffmarkt mit seiner Ausbeutung der natürlichen Ressourcen. Oder jenes unter etwas anderen Vorzeichen vor sich gehende Wettforschen auf dem Gebiet der Biotechnologien. Jene Furcht vor dem Mitmenschen, der Konkurrenz, die uns abhängen könnte. Beim Manipulieren der Gene, des Saatguts, beim Designen von neuen Menschen. Und da greift man dann lieber zu und vergreift sich dann vielleicht am Menschen in einer Weise, wo man unter normalen Umständen, man herrschen die eigentlich, nicht zu handeln bereit wäre. Ja, was ist Fortschritt, fragt man sich, auf dem Weg in die Irre doch tatsächlich Rückschritt, oder? Tja. Wie gesagt, Gott kennt diese Mechanismen nur zu gut. Er weiß, dass wir uns und unsere Erde durch die Mechanismen der Sünde selbst zerstören. Und darin vollzieht sich wohl auch schon ein Stück von Gottes Gerichtshandeln. Ich denke, dass die Effektlosigkeit unserer Weltklimakonferenzen, wo sich ja im Grunde seitdem die angefangen hat, nichts Wesentliches bewegt hat, weil die wesentlichen Akteure in der Welt nach dem Motto »Nach mir die Sintflut« handeln, das ist das aktuellste Bild, finde ich, für das dahinstürmende Pferd. Aber Gott hat keine Freude daran. Er ist bekümmert, dass wir nicht zu seinen guten Ordnungen zurückfinden, dass wir unseren Job als Treuhänder dieser Erde hingeschmissen haben. Und er startet einen weiteren Anlauf, um uns zu gewinnen. Er kommt auf die Instinktsicherheit zu sprechen, mit der die Tiere ihr Leben in eine bestimmte Ordnung eingliedern, wie sich beispielsweise die Vögel zu bestimmten Zeiten des Jahres in die großen Zugvögelschwärme einreihen, dem harten Winter entfliehen und im nächsten Jahr wiederkommen. Und diese Ordnung funktionieren. Sie sorgen für den Erhalt ihres Lebens und sie scheinen noch nicht einmal unglücklich dabei. Ganz anders der Mensch, der hält sich an keine Ordnung, der bricht Gottes Gebot und steht immer am Abgrund, sich selbst und die Natur gleich mit auszurotten. Gott steht kopfschüttelnd dabei und fragt, sag mal, habe ich irgendwas falsch gemacht mit euch? Ich habe euch so viel höher geschaffen als die Tiere. Ihr habt bei der Schöpfung als Einzige das Prädikatsurteil sehr gut erhalten. Nicht? Bei der ganzen Schöpfung ging es immer, ist gut, ist gut, ist gut und beim Menschen ist sehr gut. Und trotzdem seid ihr nicht in der Lage, ein Leben innerhalb der schützenden Grenzen zu führen, die ich euch gesetzt habe. Wie könnt ihr so instinktlos sein? Warum erlebe ich eigentlich immer wieder die gleiche Geschichte mit euch wie damals im Garten Eden? Als ihr alles hattet und nichts anderes zu tun brauchtet, als euch im Rahmen der schützenden Ordnung es euch einfach gut gehen zu lassen. Habt ihr es immer noch nicht begriffen, dass dieses Leben hier auf der Erde nur dann funktioniert, wenn ihr eurem Schöpfer vertraut, wenn ihr endlich kapiert, dass dieses Misstrauen gegen Gott unbegründet ist, dass euer Leben immer wieder Abstürze produzieren wird, solange ihr euch nicht auf das einzig zuverlässige Betriebssystem Gott mit uns einlasst. Ja, Ja, man kann es nicht oft genug sagen. Gott ist nicht der kritische Erbsenzähler, der stets das Lied, pass auf, kleines Auge, was du siehst, summt. Insofern kann auch unser Gottesvergifter, mancher von Ihnen erinnert sich aus der Predigt neulich, nicht wirklich den Gott der Bibel für seine Anschuldigungen heranziehen. Gott zeigt sich hier ganz anders. Er ist eigentlich, um das mal ein bisschen flapsig auszudrücken, ganz sympathisch. Sympathisch bedeutet nämlich wörtlich, er ist mitleidend. Gott leidet mit. Er leidet mit uns. Er interessiert sich für uns. Ich sehe und höre, heißt es in unserem Text. Er sieht und hört, was wir tun. Und er freut sich, wenn wir uns freuen, und er leidet auch dort mit, wo wir vorsätzlich oder fahrlässig unser und fremdes Leben vor die Wand fahren. Er will nicht, dass wir auf die schiefe Ebene, in diese innere Folgerichtigkeit der Sünde geraten. Er nimmt sich das zu Herzen, er trägt sehr daran. Wie schwer er daran trägt, zeigt uns der Blick auf den Karfreitag. Da hat er unsere ganze Schuld auf diesen Hügel vor den Toren Jerusalems getragen. Da hat er nicht nur mit uns gelitten, da hat er an unserer Stelle gelitten. Da hat er das Gericht über die Sünde, Gottes ganzen Zorn über unsere Schuld getragen. Der Weltenrichter, der vor dessen Thron wir uns alle einmal verantworten müssen, geht selber in den Tod. Der Richter ist der an unserer Stelle Gerichtete. Und da bekommt es dann nochmal einen ganz anderen Klang, wenn wir anfangs sagten, vom Weltgericht sprechen, heißt in erster Linie von uns selbst zu sprechen. Es geht nämlich darum, am Kreuz den zu sehen, der für mich dort starb. Am Kreuz wird mein Fall verhandelt, da wird mir der Prozess gemacht, aber ein anderer, Jesus, wird zur Rechenschaft gezogen, meine Sünde mit ihm in den Tod gegeben. Und das heißt, diese Sünde, diese Schuld vor Gott und den Menschen steht nicht mehr zwischen uns. Wir brauchen sie auch nicht mehr zu entschuldigen, nach falschen Entschuldigungen suchen, sie kleinreden. Wir sind auch nicht mehr durch sie erpressbar. Sie existiert einfach nicht mehr zwischen uns und Gott. Gott hat sie sozusagen vergessen, ad acta gelegt. Deine Sünden sind dir vergeben. Das ist ernst gemeint. Die schiefe Ebene, auf der wir wie ein in die Schlacht stürmendes Pferd hinab und von Gott weglaufen, die existiert nicht mehr. Jesus Christus sind Gott und Mensch auf ein Niveau gehoben, auf Augenhöhe. Wir brauchen nicht mehr wegzulaufen. Wir brauchen uns nur umzuwenden und die Worte zu sprechen, die Gott sich so sehnlich von seinem Volk wünscht. Meine Bosheit ist mir leid. Was habe ich doch getan? Und dann sind wir Gott recht und damit gerichtet zu einem Leben in Gerechtigkeit in dieser Welt und zum ewigen Leben in Gottes neuer Welt. Amen.